Wir haben heute schon Lesungen in diesem Gottesdienst gehört, dass Gott einlädt zu sich an seinen Tisch, in seine Familie hinein. Und ich lese heute das Grundlage des Predigttextes, ein Kapitel aus dem Buch des Propheten Jona. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkündigen sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen einen Fasten aus, zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron, warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe soll etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Menschen und Vieh, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr das Sprichwort, der erste Eindruck ist ja meist der beste. Und es gibt so Situationen im Leben, da ist es wirklich gut, da muss man sich anstrengen, den guten Eindruck zu hinterlassen. Sei es zum Beispiel im Schulunterricht, am ersten Schultag, das kann die erste Klasse sein, oder auch wenn man dann die Schule wechselt, oder auch wenn du mal die Arbeitsstelle wechselst, neuen Menschen begegnest, der erste Tag, die erste Woche, die ist ganz, ganz entscheidend. Den Eindruck, den du da hinterlässt, den merkt sich dein Gegenüber, deine Klasse, dein Lehrer, dein Ausbilder. Wenn dich da schon der Lehrer auf dem Kicker hat, da wird es ganz schwer. Am besten, du vergisst in der ersten Schulwoche noch 2-mal die Hausaufgaben oder kommst bei einer Arbeitsstelle eben 5 bis 10 Minuten in der ersten Woche mal zu spät. Das merkt sich derjenige. Und wenn du es mal umdrehst, wenn du Chef bist oder Lehrer, dann ist das genauso. Wenn sich da jemand daneben benimmt, 1 oder 2-mal, das merkst du dir. Kenne ich selber aus dem Konfirmandenunterricht, wo ich ja auf der anderen Seite da stehe. Und dann ist es ganz schwer, da jemandem eine zweite Chance, eine zweite Gelegenheit zu geben. Aber wie schön wäre das doch, gerade wenn man derjenige ist, den das dann betrifft, der eben in so einer Schublade drinsteckt, nochmal eine Chance zu bekommen. Die Geschichte von Jona, das war der mit der Arche. Die Geschichte von Jona und der Stadt Ninive ist genauso eine Geschichte von zweiten Chancen, von zweiten Gelegenheiten. Das ist nicht nur in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl, von verschiedenen Perspektiven aus. Und ich fange mal mit Jonas Weg an. Weil Jona, der hat es falsch gemacht. Der war wirklich gescheitert und ist den falschen Weg gegangen. Stell dir das doch mal vor, Gott spricht zu dir ganz klar und deutlich und du weißt, das soll ich machen. Nämlich zu Leuten gehen und ihnen sagen, ihr sollt euer Leben ändern. Predige den Menschen. Jona hört das. Und er kann nicht sagen, er hat es falsch verstanden, er hat es ganz genau gehört. Und seine erste Reaktion ist, dass er wegrennt. Er nimmt die Beine in die Hand und sucht sich das nächste Schiff. Wir würden heute wahrscheinlich zum Flughafen fahren. Das nächste Flugzeug in die völlig andere Richtung nehmen. Jona geht ganz bewusst den falschen Weg, mit voller Absicht, bei vollem Bewusstsein. Zu Beginn habe ich von der ersten Schulwoche, Konfirmandenzeit, Arbeitsstelle gesprochen. Da kannst du ja noch sagen, okay, die Zeit dort, die ist endlich. Eine Schulzeit geht zu Ende, ein Konfirmandenunterricht, 2 Jahre stehe ich das irgendwie durch. Vielleicht wechselt man auch die Arbeitsstelle, wenn es unbequem wird. Aber mit Gott ist es doch schwierig, den einfach mal zu wechseln oder sein Leben auszuwechseln. Das geht nicht. Aber wie ist es da mit Gott? Darf ich mir bei ihm alles erlauben? Wie ist es bei ihm mit zweiten Chancen und steht er noch zu mir? Jeder von uns hat ja auch so eine innere Anzeige, neben dem, was wir vielleicht aus der Bibel kennen, wo wir wissen, das ist richtig zu machen und das ist aber falsch. Und bei dem, was richtig und falsch ist, unterscheiden wir auch noch nach Schwere von Schuld. Das ist was anderes, wenn ich mal jemanden anschreie, weil ich einfach schlechte Laune oder einen schlechten Tag habe, als wenn ich vielleicht jemanden bewusst 100, 200 Euro aus dem Portemonnaie klaue und weiß, der bräuchte es vielleicht, aber ich nehme es ihm jetzt gerade weg. Oder vielleicht würdest du auch sagen, das geht noch schlimmer. Du bist verheiratet, du hast vor der ganzen Gemeinde, auch vor Gott gesagt, diesem Menschen will ich mein Leben lang treu sein. Und dann findest du einfach jemanden, der dir besser gefällt. Muss gar nicht schwierig sein in der Ehe, sondern du sagst, der andere wäre mir lieber. Und du suchst dir eine neue Partnerschaft, eine neue Ehe. Was Gott zu diesen 3 Situationen sagt, ist klar, der findet es nicht gut, das ist falsch. Jemanden anzubrüllen, einfach grundlos zu stehlen oder auch die Ehe zu brechen. Darf ich mir bei Gott alles erlauben? Jonas soll nach Ninive gehen, aber er rennt weg. Und das ist genau das, was wir Menschen manchmal tun. Wir versuchen, vor Gott wegzulaufen. Im Psalm 139 heißt es, wohin Gott soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Das sind die Extreme. Himmel, Totenreich, egal wohin. Selbst wenn ich vor Gott weglaufen würde, ich kann das versuchen, aber es geht eigentlich nicht. Gott ist von jeder Seite um mich drumherum. Und trotzdem rennt Jona weg, der weiß das ganz genau. Es gibt 2 Möglichkeiten, immer mit Sachen, wo wir wissen, das ist richtig zu tun oder mit Schuld umzugehen. Das eine ist, ich kann es ignorieren und sagen, es hat eh keiner gesehen. Bei manchen Dingen von Schuld geht es, wo wir genau wissen, das ist nicht richtig, aber es sieht keiner. Dann kann ich sagen, es ist so oder ich tue so, als ob es nie da gewesen wäre. Oder wir versuchen so wie Jona vor Gott wegzurennen. Mit so einem Impuls sagt, irgendwie, vielleicht hilft das. Und ich finde den ersten Satz in diesem Kapitel von Jona, den ich vorgelesen habe, dass wenn du alles von heute Morgen vergisst, was hier gesagt wird, diesen einen Satz zu hören, vielleicht liest du auch Jona 3 noch einmal. Dort heißt es, das Wort des Herrn kam zum 2. Mal zu Jona. Gott ruft noch einmal. Er gibt nicht auf. Er hat Jona vorher gerettet, die Geschichte mit dem Fisch ist ja da vorher. Gott ist ein Gott, der Geduld hat, der Langmut. Er sagt nicht, ich habe es dir doch schon mal gesagt, merkt ihr das? Er spricht noch einmal. Ich muss dabei an meinen eigenen Großvater denken, der war Zimmermann und handwerklich sehr begabt. Das ist mein Vater auch, aber mein Großvater ist so der, der mich dann immer handwerklich so ein bisschen ausgebildet oder mit an die Hand genommen hat. Und er ist dann, war noch gar nicht so alt, krank geworden, hatte verschiedene Herzprobleme und sollte manche handwerklichen Dinge nicht mehr tun. Und trotzdem ist es ja manchmal so, dass manche Sachen getan oder gemacht werden müssen. So mussten wir für einen Fußballverein, wie das manchmal so ist, Dinge bauen und er wurde angefragt, so eine Dachkonstruktion zu bauen. Er sollte aber wegen seiner Gesundheit, wegen seinem Herzen nicht so oft auf das Stemmeisen draufhauen. Damit er dann eben die Zapfen, dass die da reinpassen in die Löcher und so weiter, braucht er jemanden zum Helfen. Ich war derjenige, der da mithelfen sollte. Naja, handwerkliche Tätigkeiten, es geht schon, aber es ist nicht meine Hauptbegabung im Leben. Und mein Großvater musste das ein oder andere Mal mir da Hinweise geben, wie ich das richtig zu halten habe, wie das auszuschlagen ist. Vielleicht kennt ihr das von euren eigenen Enkeln oder Kindern. Man muss da manche Sachen zwei, drei, ein viertes oder vielleicht auch fünftes Mal sagen. Das Dach gibt es immer noch, das Ding hält und steht. Aber in der Ausführung musste er mir mehrmals helfen. Er hatte da Geduld, eine wirklich eine Engelsgeduld. Das war ihm auch nicht in jeder Lebenssituation gegeben, aber zumindest mit seinem Enkel. Gott hat Geduld mit Jona, obwohl er weggelaufen ist, nochmal mit ihm zu sprechen. Und in dieser Geschichte geht es nicht nur um den Jona, der eine zweite Chance kriegt, sondern um eine Stadt, um eine Großstadt, würden wir heute sagen, um richtig viele Leute. Vielleicht 120.000 Menschen haben damals in dieser Stadt Ninive, der Hauptstadt vom heutigen Irak, gelebt. Wir würden sagen, heute wäre es eine Millionenmetropole. Eine ganze Stadt will von Gott nichts wissen. Ein falscher Gedanke, der ist, dass man sagt, naja, die leben halt so dahin ohne Gott, das ist ihm auch egal. Das ist Gott nicht egal. Er weiß, was die Leute tun. Er kennt ihre Gottlosigkeit. Er sieht das Unrecht. Und deswegen schickt er Jona dahin, sagt ihm, was er zu predigen hat. Und wenn Gottes Wort gesagt wird, ohne das, was links und rechts weggelassen wird, dann hat es Kraft. Dann verändert es Menschen. Und es ist eine Eigenschaft von Gottes Wort, dass es nie, nie, nie leer zurückkommt. Jona geht in die Stadt hinein, geht auf die Straßen zu den einfachen Leuten und sagt das, was ihm aufgetragen wird. Ändert euer Leben. Das ist nicht die angenehmste Botschaft, die man Leuten sagen kann. Aber es wird gehört auf den Straßen bis hin zum König. Es werden Herzen verändert und zu Gott gebracht. Und Gottes Wort stellt alles auf den Kopf, weil zuerst das Volk das Wort Gottes hört und die sagen, wir müssen unser Leben ändern. Und die bringen es zum König. Eigentlich müsste es andersherum sein in dieser Denke. Erst müsste es der König hören und der sagt dann seinem Volk, liebes Volk, wir müssen uns ändern. Nee, das ganze Volk hört es und bringt es zum König. Und dann trifft es das Herz des Königs. Er verlässt sogar seinen Thron, legt seinen Mantel ab und fängt an, Buße zu tun. Und er schließt sich dem Einfachsten im Volk an. Der Große bis zum Kleinsten. Ein umgestürzter König, kann man sagen. Und dann schließt er sich dem Volk an und sagt, wir müssen Buße tun, wir müssen unser Leben ändern. Vielleicht wird Gott seine Meinung ändern. In diesem Fall ist der dringende Appell gehört. Die 40 Tage, die ihr Zeit habt, was Jona gesagt hatte, nutzt die ganze Stadt zur Umkehr. Und das Eigentliche, was sie tun, ist nicht, dass sie sagen, wir haben Angst davor, dass unsere Stadt kaputt gemacht wird, dass wir nicht mehr so stark und mächtig sind, dass Feinde kommen oder dass eine Krankheit ausbricht. Der Kern von Umkehr ist, sie glauben Gott. Sie sagen, ja, wir haben dem falschen Gott geglaubt. Wir haben nur uns geglaubt, aber nicht Gott gehört. Wir glauben dem lebendigen Gott. Das ist echte Reue. Sie sehen ihre Fehler ein. Für mich ist die Jona-Geschichte eine einzige Ermutigungsgeschichte. Die atmet pure Hoffnung. Gott gibt jedem eine zweite, eine dritte, eine vierte, wenn es nötig ist, eine fünfte Chance. Er sagt nicht, nach dem ersten gescheiterten Versuch, es ist vorbei, du hast es verpasst. Sondern er sagt, du kannst von vorn beginnen. Und Gottes Wort ist so kraftvoll, dass es Leben verändert. Ich weiß, dass nicht jede Predigt, nicht jedes Glaubensgespräch zu einer Umkehr führt. Aber es gibt sie. Genau das sagt uns Gott mit Jona. Es gibt diese Situation, dass auch ganze Dörfer, ganze Städte neu vom Evangelium erreicht werden. Dass man nicht sagen muss, vor 500 Jahren, da gab es mal die Reformationszeit, da sind Leute zum Glauben gekommen, dann gab es so Erweckungsaufbrüche, aber heute ist es anders. Und diese Geschichte macht Mut zu sagen, Gottes Wort kann auch heute noch Menschen verändern. Warum nicht noch einmal in Deutschland? Warum nicht noch einmal eine zweite Chance bei uns? Es hat immer wieder Erneuerung durch Gottes Wort gegeben. So gilt es für unser Leben, für unser Dorf und für unser Land. Gott gibt zweite, dritte und vierte Möglichkeiten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne unserem Herrn Christus Jesus. Amen.